Berlin Mitte auf 1, heute aus Dresden. Und aus einem Studio, das aussieht wie diese legendären amerikanischen Late-Night-Shows, die über Jahrzehnte die Politik zum Zittern brachten. Wir wollen uns heute unterhalten über Medien und deshalb passt das ziemlich gut. Über das öffentlich-rechtliche Fernsehen, den Mitteldeutschen Rundfunk, der mal wieder, nein, nicht gelogen hat, nicht Propaganda gemacht hat, sondern die Wahrheit berichtete über die Corona-Impfung. Und das hatte Folgen für die Redakteure, die diesen Beitrag produziert haben. Folgen bis heute. Ich möchte mich unterhalten mit Beate Strelitz und Dieter Korbeli. Beide haben diesen Fall geradezu detailliert recherchiert und aufgearbeitet und sind dabei, wenn man so will, selber zu so einer Art Journalistenpaar geworden. Schön, dass Sie hier bei mir im Studio sind. Frau Strelitz, ich hatte es ja schon ein bisschen angedeutet, es geht um einen Beitrag im Mitteldeutschen Rundfunk, der sich mit der Impfung befasste. Was machte denn diesen Beitrag anders als das, was Sie sonst auf diesem Sender sehen?
Ja, das Interessante war, dass sich dieses Mal das Thema um Inhaltsstoffe von Impfungen drehte, und zwar um Verunreinigungen mit DNA. Das Thema war im vergangenen Jahr schon etwas diskutiert worden in verschiedenen Medien, von verschiedenen Seiten in USA und Kanada. Und dann eben auch in Deutschland wurde festgestellt, dass da Verunreinigungen in Impfstoffen gefunden worden waren. Und darüber hat der MDR in seinem Umschaubeitrag berichtet. Der Beitrag wurde am 12.12.24 ausgestrahlt.
Umschau, das ist ja das Wirtschaftsmagazin des Mitteldeutschen Rundfunks, wo man sowas vielleicht nicht so auf den ersten Moment erwartet. Was haben Sie empfunden, als Sie diesen Beitrag gesehen haben? Dachten Sie, Gott, die sind aber mutig oder was trauen die sich oder das wird wohl Folgen haben?
Ja, wir waren schon vorgewarnt. Professor Bakhti hat ja schon in den sozialen Medien das angekündigt und wir wussten auch, dass der Beitrag schon eigentlich im Oktober hätte gesendet werden sollen, aber dann nochmal verschoben wurde. Und deshalb waren wir also gespannt auf den Inhalt dieses Beitrags. Natürlich haben wir uns den auch dann live mit angesehen und waren eigentlich erstaunt, wie offen dort berichtet wurde.
War das für Sie auch eine Premiere, dass in einem öffentlich-rechtlichen Sender, also der MDR ist ja die Landesrundfunkanstalt von Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, also eine der großen ARD-Anstalten, dass da so, ich sage mal, fair berichtet wurde über ein Thema, was ja Millionen Menschen umtreibt in unserem Land?
Ja, eigentlich schon, aber die Umschau-Redaktion hat schon vorher kritische Beiträge gebracht, vor allem diese Christiane Tschichi, die Redakteurin, die da maßgeblich mit an diesem Beitrag mitgearbeitet hat, hat schon früher zum Beispiel mit Peter Doschi ein Interview geführt, wo es um die Impfnebenwirkungen ging. Und deshalb konnte man erwarten, dass es der nächste Beitrag auch mal impfkritisch vom MDR kommt.
Aber man muss sagen, dieser Beitrag war nicht lange im Netz. Genau. Er ist nicht mehr zu sehen und das schon seit langem. Was war da passiert?
Kurz danach ist er aus der Mediathek genommen worden. Und ja, es war eigentlich nicht klar, warum. Warum der dann rausgenommen wurde, haben wir auch erst hinterher erfahren. Also es war so, dass es wohl 4 Beiträge gab von fragwürdigen Journalisten und es gab auch eine Programmbeschwerde, die sich praktisch gegen den Beitrag gewandt haben. Und wahrscheinlich war es so, dass die MDR-Führung daraufhin verunsichert war zumindest und den Beitrag erstmal heruntergenommen hat.
Das heißt, Sie sagen 4 Beiträge von seltsamen Journalisten. Also es gab jedenfalls nach Ihrem Kenntnisstand jetzt keinen Shitstorm des Publikums, der Zuschauer, die sagten, wie kann man sowas bringen, sondern es waren im Grunde die eigenen Kollegen, die hier Zensur gefordert haben. Kann man das so sagen?
Ja, etwas entferntere Kollegen. Also es war zum Beispiel Kreuzer, das ist ein Stadtmagazin von Leipzig. Da hat ein Journalist negativ über den Beitrag geschrieben. Dann gab es einen Beitrag in der Sächsischen Zeitung. Dann hat noch ein Gunter Hamann, der sonst für den Volksverpetzer schreibt, hat eine Programmbeschwerde geschickt. Und wer war der 4?
Altpapier, also das eigene Magazin mit Herrn Mertens. Die haben dort auch Kritik geübt, aber weniger inhaltlich, sondern mehr halt, man hat die Frau König Kontaktschuld zu den Querdenkern vorgeworfen. Das war eigentlich der Ausgangspunkt, warum man da wahrscheinlich beim MDR kalte Füße bekommen hat.
War das durchgängig, also der Kreuzer ist ein eher ein linksgerichtetes Magazin. Die Sächsische Zeitung ist die oder eine der größten Tageszeitungen in Sachsen, erscheint in Dresden, Volksverhetzer, brauche ich glaube ich nichts zu sagen. Also das ganze Spektrum, wenn man so will, war das durchgängig, dass diese Medien eigentlich sich nicht inhaltlich mit dem Beitrag auseinandergesetzt haben, sondern gesagt haben, weiß ich nicht, dich habe ich schon mal 50 Meter entfernt von einer Querdenker-Demo gesehen und das reicht.
Ja, also es reicht ja schon aus, Kontaktschuld, wenn man mit irgendjemandem mal gesprochen hat, das reicht schon aus, um als Querdenker abgestempelt zu werden. Ja, es waren im Prinzip linke Journalisten, die auch schon in früheren Zeiten kritisch über MDR-Beiträge berichtet haben und dort auch schon vor allem die Frau Zichy halt diffamiert haben.
Könnten Sie das, Sie haben ja dann, fangen wir vielleicht vom Anfang an, Sie haben ja dann als Zuschauer, Sie sind ja, jedenfalls damals waren Sie vom Journalismus wahrscheinlich relativ weit entfernt, als Zuschauer gesagt, wir wollen der ganzen Sache mal nachgehen, was da passiert ist. Genau. Warum?
Na, weil uns das interessiert hat. Also und weil wir uns auch schon länger dafür interessieren, was im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eigentlich schiefläuft. Und wir haben von da an dann die Rundfunkratssitzungen besucht, weil wir wissen wollten, warum ist der Beitrag jetzt aus der Mediathek genommen worden. Die Rundfunkratssitzungen finden etwa alle 2 Monate statt. Und als wir dann im Januar bei der Rundfunkratssitzung waren, haben wir auch erfahren, dass es da eine ganze Menge Programmbeschwerden gegeben haben muss, die sich eben um die Entfernung aus der Mediathek gekümmert haben. Denn die Rundfunkratsmitglieder waren also hell aufgeregt, weil sie auf ihren dienstlichen Accounts, also in ihren, also die sind ja, arbeiten ja ganz woanders und haben keinen E-Mail-Account beim MDR, dort angeschrieben worden sind. Und das war für sie also ein No-Go. Da gab es relativ viel Aufregung und da haben wir erstmal erfahren, also dass mit dem Beitrag irgendwas ganz komisch gelaufen ist. Genau, und von da an haben wir dann jede Rundfunkratssitzung besucht, um zu wissen, ja, wie geht das weiter?
Also diese Programmbeschwerden, die jetzt der Rundfunkrat bekommen hat, Rundfunkrat, muss man dazu sagen, ist jetzt in dem Sinne kein Teil des MDR, sie sind keine MDR-Journalisten, sondern das sind ja Vertreter von Parteien, verschiedenen Gruppen, Kirchen, die so eine Art Aufsicht über den Sender führen. Diese Programmbeschwerden, die diese Mitglieder bekommen haben, waren das jetzt Beschwerden über den Beitrag? Wir haben ja eben darüber gesprochen. Oder waren das Beschwerden darüber, dass der Beitrag plötzlich verschwunden ist?
Also wie wir hinterher erfahren haben, waren es 68 Programmbeschwerden. Davon waren 4, die sich beschwert haben, dass es den Beitrag überhaupt gab. Und die anderen 64 haben sich gegen die Depublikation gewandt.
Depublikation, also Löschen. Aus dem, ja. Löschen aus dem Netz, wo er bis heute nicht wieder auffindbar ist. Man kann ihn aber auf verschiedenen anderen Seiten gespiegelt nach wie vor sehen. Als Sie dann in diesem Rundfunkrat waren, was war da für eine Stimmung? Also waren die Mitglieder eher empört darüber, dass der Beitrag gelaufen ist oder dass er depubliziert wurde?
Die Mitglieder des Rundfunkrats?
Ja.
Also zu dem Beitrag selber habe ich keine Reaktion gemerkt, sondern eher, die waren eher verärgert, also dass sie persönlich angegangen wurden von den, also Programmbeschwerden Einreichern. Also das, da fühlten die sich gestört.
In ihrem sonst eher ruhigen Leben als Aufsichtsrat.
Ja. Ja, man muss sagen, dass im Rundfunkrat ansonsten das immer sehr ruhig abgeht und nur ganz wenige von den Rundfunkratsmitgliedern sich wirklich aktiv an den Diskussionen beteiligen. Aber an dem Tag gab es wirklich richtig Aufruhr.
Und konnte man aus diesen Sitzungen mal erkennen, wie denn so die Entscheidungsfindung innerhalb des MDR war? Also es gab diese 4 Programmbeschwerden von Journalisten, die Sie angesprochen haben. Aber dann muss ja jemand im Haus sagen, wir schmeißen diesen Beitrag raus.
Also im Rundfunkrat war das eigentlich kein Thema gewesen, weil diese Programmbeschwerden, die werden auch im Programmausschuss Leipzig nur behandelt. Der ist halt zuständig für die aktuellen Programme und Programmbeschwerden, die da gesendet werden. Und ja, es hat halt ziemlich lang gedauert. Wir haben also im Januar gesagt, sie werden sich mit diesen Programmbeschwerden befassen. Da sind wir im März dort gewesen, ist nichts passiert, ist überhaupt nicht erwähnt worden. Und daraufhin habe ich die Leiterin vom Programmausschuss gefragt und hat gesagt, ja, wir machen das beim nächsten Mal. Und dann war halt im Mai die nächste. Und dort haben sie gesagt, sie sind noch nicht abschließend, sie müssen noch den Redaktionsrat befragen. Und dann im Juni ist dann halt mitgeteilt worden, dass die journalistische Sorgfaltspflicht nach Prüfung nicht verletzt wurde. Und das wurde dann ziemlich teilnahmslos in der Runde aufgenommen und nichts weiter dazu gesagt. Die ganzen Hintergründe haben wir dann erst von internen Mitarbeitern dann erfahren. Mhm. Also im Rundfunkrat ist darüber überhaupt nicht gesprochen worden, beziehungsweise als dann die Entscheidung gefallen ist, die journalistische Sorgfaltspflicht wurde nicht verletzt, wurde einfach drüber hinweggegangen.
Und wie diese internen Vorgänge waren, darüber reden wir gleich noch. Aber vorher, Sie beschäftigen sich schon lange beide mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das hat jetzt nicht mit der Corona-Zeit angefangen, sondern das hat schon 2019 angefangen, als die, ja, Bündnis kann man das nicht nennen, als die Organisation Aufstehen sich gründete.
Bürgerbewegung war das.
Bürgerbewegung damals. Aufstehen, das war damals ein Versuch von Sarah Wagenknecht, so eine Art Nicht-Partei zu gründen, die aber doch politisch aktiv werden sollte. Da waren Sie drin und da gab es eine Arbeitsgruppe, die sich auch damals kritisch mit dem öffentlich-rechtlichen Medien oder Medien insgesamt beschäftigt hat. Wie genau war das?
Also da sind verschiedene Arbeitsgruppen gebildet worden und wir haben uns dann für die, unter anderem für die Arbeitsgruppe Medien gemeldet. Und es war dann eine sehr interessante Diskussion, denn wir hatten einen Medienwissenschaftler mit in der Gruppe gehabt und eine MDR-Journalistin aus Erfurt. Ja, und dann haben wir schon gemerkt, da ging es hin und her bei den beiden. Die waren sich also nicht einig. Einer der Medienwissenschaftler war ziemlich kritisch und die vom MDR hat das natürlich anders gesehen. Und dann haben wir uns halt damit befasst, was sind denn überhaupt die gesetzlichen Grundlagen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Was soll er eigentlich, was hat er für einen Programmauftrag, was soll er berichten? Und wie sind eigentlich jetzt die Zustände aktuell? Also was hält er ein, beziehungsweise welche Methoden der Manipulation werden eingesetzt, Framing, Nudging und sowas. Und dann haben wir auch eine eigene Recherche mal gemacht, haben mal geschaut an einem ganz normalen Wochentag zwischen 18 und 22 Uhr, was laufen denn so für Beiträge und mussten dann feststellen, also an erster Stelle Spielfilme, Krimis mit viel Anteil. Und also wenig Bildung und Information, was eigentlich der Grundauftrag eigentlich sein sollte vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, und daraufhin haben wir dann Vorschläge erarbeitet, weil wir damals noch dachten, der Rundfunk ist reformierbar. Haben wir also eigene Vorschläge gemacht, die dahin, wenn ich das sagen darf, hinauslaufen, dass zum Beispiel Publikumsräte gebildet werden, wo also keine Vertreter von Parteien oder von öffentlichen Einrichtungen mit drin sind, sondern dass als zu breiter Beitragszahler Leute bestimmt werden per Losverfahren oder wie auch immer, darüber kann man diskutieren, und die dann die Aufsichtsfunktion wahrnehmen. Und es wurde damals schon, wir haben 2019 war die erste öffentliche Rundfunksratssitzung vom MDR, dort haben wir teilgenommen und haben dann eigentlich mal gesehen, wie der Rundfunkrat funktioniert. Und waren eigentlich entsetzt. Also das geht dazu wie im Politbüro früher bestimmt. Da hat man sich gegenseitig gelobt, hudelt und Kritik kam eigentlich nur von einer Seite. Das war, wie wir dann danach festgestellt haben, ein AfD-Mann. Ansonsten war der Friede, Freude, Eierkuchen in diesem Verein. Und das, was wir uns halt laut Gesetz vorgestellt haben, dass da eine Kontrolle stattfindet, fand eigentlich nicht statt. Und deshalb sind wir dann halt auf diese Idee gekommen mit den Publikumsräten und haben auch gesagt, man braucht wie in der Schweiz und Österreich ein unabhängiges Institut, was die Qualität, was wir versucht haben, mal in einem Abend zu analysieren, die das über das ganze Jahr analysieren und dann sagen, ob der Auftrag erfüllt wird oder nicht.
Sie waren ja damals schon kritisch eingestellt gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, haben das auch bestätigt bekommen. Aber hatten Sie vor diesem Umschaubeitrag über die Impfung, die Verschmutzung der Chargen, schon mal ein Beispiel gehabt, wo eine ausgestrahlte Sendung depubliziert wurde, weil innerhalb des Hauses oder andere Journalisten das so wollten?
Wüsste ich eigentlich nicht. Also das das war der krasseste Fall gewesen. Ja. Das sieht man ja auch an der Programmbeschwerden, die dann von vielen Leuten gestellt wurden.
Kommen wir mal zu den internen Abläufen, die Sie ja auch recherchiert haben. Und gehen wir nochmal zurück zu dem Punkt, wo dann diese 4 Programmbeschwerden erstmal da waren. Die sagten, also von solchen Leuten, die auch noch sich gemein machen mit Querdenkern, können wir natürlich nichts bringen. Inhaltlich gab es da gar keine Kritik. Also die haben jetzt nicht geschrieben, der Beitrag ist sachlich falsch und das können wir belegen. Oder war das auch drin?
Nee, das war überhaupt nicht drin. Das war ja das Frappierende. Also dass es wirklich nur darum ging, die Protagonisten zu delegitimieren. Also keine inhaltliche Kritik. Und auch von, also erstaunlicherweise kam ja auch weder vom PAI noch vom RKI noch von irgendeiner Behörde ein Einspruch, dass der Beitrag inhaltlich nicht stimmt.
Das wäre ja das, was man erwartet hätte. Ja. Wie sind dann, sofern Sie es wissen oder soweit Sie es wissen, die internen Abläufe gewesen? Also die Programmbeschwerden waren da und dann muss ja jemand innerhalb des Senders, also der zuständige Redakteur, der Ressortleiter oder vielleicht sogar auf Ebene der Intendanz sagen, das machen wir, nehmen wir jetzt raus.
Also die Sendung war am 12. Dezember gewesen. Und man muss vorher sagen, also es gab ja schon im Oktober, war ja schon am 24.10. angesetzt gewesen zu senden. Und bevor so eine Sendung ausgestrahlt wird, gibt es immer eine Abnahme. Die war am 24.10. schon mal sehr, sehr intensiv. Und der Leiter der Redaktion hat dann gesagt, nee, wir strahlen das noch nicht aus. Wir gehen die Sendung noch mal ganz genau durch, gucken noch mal, ob die Recherche genau war, ob alles stimmt. Am 12.12. gab es dann noch mal eine Abnahme, die war wiederum sehr genau. Und da hat wahrscheinlich sogar die Chefredakteurin Julia Kritian hat sich an der Abnahme beteiligt. Ganz genau wissen wir es nicht, aber wahrscheinlich. Ja, und nachdem die Sendung ausgestrahlt wurde, wurde sie dann am 17.12. vorübergehend gelöscht. Und aber schon am 15.12. hat die Chefredaktion die Rechercheunterlagen bei der Redaktion angefordert, die dann zum Qualitätsmanagement gegeben wurden. Und dort musste man übers Wochenende vom 18.12. bis zum 20.12. hat das Qualitätsmanagement, sollte einen Qualitätsmanagementbericht schreiben. Am 20.12. war dann eine interne Konferenz, wo es darum ging, also ob der Beitrag inhaltlich richtig war oder nicht. Das war die erste inhaltliche Konferenz darüber. Da hat teilgenommen die Chefredakteurin und der damalige Fernsehdirektor Brinkbäumer. Genau, und dort wurde zum ersten Mal also inhaltlich besprochen, was Chefredaktion und Fernsehdirektor nicht gefallen hat. Und das hat sich eigentlich reduziert darauf, dass gesagt wurde, ihr stellt in dem Beitrag Messwerte dar, die zu hohe DNA-Konzentration in den Impfstoffen nachweisen, aber ihr könnt selber nicht belegen und ihr habt niemanden gefunden, der das nochmal misst, der diese Werte bestätigt. Das war eigentlich der Hauptkritikpunkt. Dann wurde am 15.01. nochmal eine weitere interne Auswertung angesetzt und dazwischen hat die Redaktion des Beitrags versucht, diesen Qualitätsmanagementbericht zu bekommen. Denn das war ja eigentlich das, worauf sie sich beziehen mussten, also worauf sie antworten mussten. Den haben sie aber auf offiziellen Wege nicht bekommen, sondern sie haben sich inoffiziell aufgrund guter Kontakte besorgt. Und nachdem sie wussten, was die Punkte waren im Qualitätsmanagementbericht, waren sie sicher, das können wir alles entkräften, da passiert uns nichts. Aber das war nicht so. Am 15.01. war es ihnen nicht möglich, die Chefredakteurin und den Fernsehdirektor davon zu überzeugen, dass es ja gar nicht üblich ist, in so einem kritischen Beitrag also Messwerte nochmal selbst als Redaktion nachzuliefern. Also man vergleiche zum Beispiel, wenn nachgewiesen wird, es gibt Listerien in Käse, dann wird keine Fernsehredaktion nochmal eigene Messungen dazu veröffentlichen, sondern so ein Beitrag ist einfach dazu da, darauf hinzuweisen, dort könnte was nicht in Ordnung sein, die Behörden sollten da nochmal nachschauen. Und das war eigentlich nur auch das Ansinnen der Redaktion gewesen.
Ich glaube, wenn Sie Christian Drosten zitiert hätten mit die Impfung ist sicher, hätte man auch nicht verlangt, dass Sie es nochmal nachprüfen. Vermute ich jedenfalls mal.
Ja, genau. Das ist einer der doppelten Standards. Also auf anderen Kanälen, wie zum Beispiel MDR Wissen, wenn dort darüber berichtet wird, dass die Impfung sicher wird, wird das nicht nachgefragt. Aber wenn es ein kritischer Beitrag ist, dann wird also ganz, ganz heftig nachgefragt und es nicht nur die Recherche muss sitzen, sondern möglichst muss man es nochmal selber nachweisen als Journalist.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Vielleicht noch als Ergänzung dazu, in diesem Beitrag wurden ja auch zwei Experten, die gesagt haben, zitiert, die DNA hat überhaupt keine Schadwirkung in diesem Impfstoff. Und auf diese Aussagen haben sich dann halt vor allem die Chefredakteure dann bezogen. Es ist also nicht so, dass es ein einseitiger Bericht war. Es sind also auch Gegenstimmen in diesem Bericht gewesen. Und auf diese Gegenstimmen hat man mehr gehört als auf die eigene Recherche von den Redaktionsmitgliedern. Und da können wir vielleicht noch dazu kommen, vielleicht wie überhaupt diese Impfstoffzusammensetzung, wie die Produktionsverfahren sind, warum die DNA da überhaupt reinkommt. Und das hat aber die Chefredaktion und Programmdirektor überhaupt nicht begriffen.
Dazu kommen wir gleich noch, aber zunächst mal, ich habe es mir gerade so durch den Kopf gehen lassen, also wenn man als Journalist nach der Veröffentlichung nochmal das Manuskript einreichen muss, was vielleicht manch anderen Kollegen auch schon passiert ist, da weiß man, oh, jetzt gibt's Ärger. Jetzt musst du vielleicht zum Ressortleiter antanzen und der wird dir eine Standpauke halten. Aber das, was Sie jetzt geschildert haben, recherchiert haben, es geht ja weit über so ein bisschen Ärger für einen schlechten Bericht hinaus. Das erinnert mich, Sie haben vom Politbüro gesprochen, das erinnert mich so, als hätte im DDR-Fernsehen Heinz Adamek, der damalige Intendant, sich persönlich drum gekümmert, weil Erich Honecker ihn angerufen hat. Also das klingt ja wie ein Tribunal.
Ja, also so ist die Redaktion sich auch vorgekommen. Also entgegen anderen Beiträgen ist also die Redaktion dort ziemlich runtergemacht worden. Man hat das Vertrauen ihr nicht ausgesprochen, man hat ihr nur misstraut. Man hat eigentlich auf externe Stimmen mehr gehört eigentlich als auf die eigenen Redakteure. Und wie man schon gesagt haben, die Ergebnisse des Qualitätsmanagements wurden ihnen ja gar nicht offiziell zugeteilt und bis jetzt immer noch nicht. Also wenn sie sich die nicht besorgt hätten, hätten sie überhaupt nicht gewusst, was ihnen eigentlich vorgeworfen wird.
Man muss vielleicht noch sagen, dass es intern, also die Redaktion auch wirklich arbeitsrechtlich Schwierigkeiten bekommen hat. Also es gab Gespräche zur Klärung eines Sachverhalts, was ja schon mal recht, also
das wurde so formuliert.
Das wurde so formuliert, das ist echt krass. Und der Redaktionsleiter, also musste auch mit, also dem wurden mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen gedroht. Also es war wirklich heftig und was wir wissen, hat das den Menschen auch sehr zugesetzt.
Erklärung eines Sachverhaltes mit der Begründung hat früher die Volkspolizei die Leute verhaftet, um es vielleicht denen zu erklären, die es nicht ganz so präsent haben. Der NDR ist ja ein sehr großer Sender. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter er hat, aber ich vermute mal mehrere tausend. Leipzig ist das Fernsehzentrum, da ist auch der Hauptsitz des NDR. Wie haben eigentlich die anderen Kollegen reagiert? Gab es da auch so diese einheitliche Ablehnungs- und Erregungsfront gegen dieses Querdenker-Format, was da über den Sender geflutscht ist?
Das wissen wir natürlich nicht so genau, weil wir keine Mitarbeiter sind, aber wir haben so gehört, dass das schon ein bisschen wie eine Art Spießrutenlauf für die Redaktion war. Also sie hatten es nicht gut damit, würde ich mal denken.
Und wie hoch ist das gegangen? Ist das wirklich bis zur Intendanz gegangen? Gab es dann irgendwann mal so eine quasi letztinstanzliche Entscheidung oder ist das Ganze dann irgendwie ausgelaufen?
Also ob das über die Chefredaktion hinausgegangen ist, weiß ich nicht. Oder kannst du da was sagen dazu?
Also wir haben, als wir den Beitrag für die BZ geschrieben haben, auch nochmal Chefredaktion, Intendanz angefragt und wir haben aber keine Antwort bekommen. Also wir wollten von Ihnen wissen, was da vorgefallen ist und das, ob das, was wir behaupten, auch stimmt, aber es gab keine Reaktion.
BZ ist die Berliner Zeitung, für die Sie einen längeren Beitrag zu diesem Thema auch verfasst haben. Haben Sie, ich denke schon, weil Sie haben ja sehr, wissen ja sehr genau, was sich hinter den Kulissen abgespielt hat, aber haben Sie auch mit den Autoren, mit den Betroffenen sozusagen selber Kontakt gehabt und ohne, dass man jetzt etwas erzählt, was die vielleicht auch nicht möchten, dass es erzählt wurde oder was ihnen Schwierigkeiten bereiten kann. Können Sie einschätzen, wie die sich gefühlt haben, ob die vielleicht irgendwann mal an dem Punkt waren, hätten wir das bloß nicht gemacht?
Ja, hätten wir bloß nicht gemacht, glaube ich nicht. Also dafür sind sie Journalisten und das sind also schon Journalisten, die zu DDR-Zeiten für die Umschau gearbeitet haben, die sind also mit Herzblut dabei und für die ist es halt gerade deshalb besonders schwer, dass ihnen jetzt solche Vorwürfe gemacht werden, obwohl sie so viel recherchiert haben, wie sie eigentlich noch nie recherchiert haben für einen Beitrag. Das haben sie uns gesagt. Und die ganzen Reaktionen, davon waren sie also total überrumpelt und können auch nicht nachvollziehen, warum man sie jetzt so an den Pranger gestellt hat. Selber im privaten Umfeld trauen sie sich gar nicht mehr zu sagen, dass sie beim MDR arbeiten.
Lassen Sie es mich kurz erläutern, auch für die Zuschauer, die jetzt vielleicht nicht im Gebiet der früheren DDR wohnen. Die Umschau war auch bereits im DDR-Fernsehen ein Wirtschaftsmagazin, galt dort als fast eine Insel einer gewissen Kritik, die dort möglich war, ist dann später vom MDR übernommen und bis heute weitergeführt worden. Diese Journalisten, kamen die mit einem impfkritischen Anspruch an dieses Thema oder war es quasi Ergebnis der Recherche, dass sie irgendwann sagten, hier stimmt was nicht?
Nein, also so wie wir das wissen, sind wir selber geimpft. Es geht also wirklich nur darum, diese Tests, die in den USA und in Kanada Anfang des Jahres gemacht wurden, von McKern und Buchholz und von Schneid, weiß nicht, wie er heißt jetzt, der Kanadier, dass diese Publikationen wollten sie eigentlich schon eher aufgreifen und haben es aber nicht getraut. Und dann war halt die Zeit reif, um das zu publizieren, weil sich halt nichts getan hat, weil das für sie also ein offenes Problem war. Was macht die DNA in diesem Impfstoff? Kann es zu Schädigungen, kann es zu Krebs führen? Inwieweit kann die DNA in den Zellkern eindringen? Das war für sie also die offene Frage und das wollten sie eigentlich nur eine Diskussion anstoßen, weil ja das PEI und das RKI ihrer Funktion nicht nachgekommen sind. Das war eigentlich ihre Intention und wollten eigentlich die breite Bevölkerung dafür sensibilisieren und da einen Anstoß geben, erstmal um da eine Diskussion loszutreten. Das ist überhaupt keine Wertung gewesen, was sie gemacht haben. Es ging lediglich darum, darauf hinzuweisen, dass da irgendwas im Argen sein könnte und dass man da nochmal weiter forschen muss.
Sie hatten es eben so ein bisschen am Rande angesprochen, dass eine dieser Instanzen, die sich damit beschäftigt hat, ein was Programmrat oder etwas ist, ich glaube ein Gremium, das es beim MDR noch nicht so lange gibt. Was genau ist das und welche Bedeutung oder was wurde da besprochen?
Das ist der Redaktionsbeirat und der wurde gegründet als eine Vertretung der Redakteure im MDR. Und bei der Klärung über diesen Beitrag im Programmausschuss Leipzig, also vom Rundfunkrat her, wurde jetzt der Redaktionsbeirat auch gehört. Also es wurde nicht nur die Redaktion selber gehört, sondern auch der Redaktionsbeirat. Der Redaktionsbeirat sollte sich also ein Bild machen über die Sendung, ob das alles in Ordnung war, ob die Recherche in Ordnung war und ihre eigene Meinung dazu sagen. Und der Redaktionsbeirat hat sich bei dieser Sitzung vom Programmbeirat wohl auch auf die Seite der Redaktion gestellt. Und das scheint auch ein Novum zu sein im MDR, dass eben dieser Redaktionsbeirat sich hier auch wirklich hinter die Mitarbeiter, hinter die Redakteure gestellt hat und denen den Rücken gestärkt hat und geholfen hat, also die Arbeit zu verteidigen.
Also fassen wir mal an dieser Stelle zusammen. Ein kritischer Beitrag, der penibel geprüft wurde über zig Instanzen, in dem man nichts gefunden hat, außer vielleicht einer kleinen Lappalie, und wo selbst die Redakteursvertretung sagt, ist in Ordnung. Am Ende dieses Weges hätte man erwartet, dass der Rundfunkrat sagt, Leute, tut uns leid, was wir da gemacht haben. Natürlich kommt dieser Beitrag wieder ins Netz. Ist aber alles nicht passiert.
Ja, der Rundfunkrat hat sich dem Urteil des Programmausschusses angeschlossen, hat gesagt, die journalistische Sorgfaltspflicht wurde nicht verletzt. Aber in der Antwort, die wir hatten ja auch eine Programmbeschwerde, die wir dann vom Rundfunkrat bekommen haben, hieß es, der Rundfunkrat kann nicht das Wiederaufnehmen der Sendung in die Mediathek dem Intendanten vorschreiben. Das würde die Aufgabe des Rundfunkrates überdehnen, wurde da gesagt.
Was ja die Intendanz oder die Programmdirektion nicht davon abhalten muss, es selber zu tun.
Genau.
Haben sie aber auch nicht gemacht.
Genau. Die Aufgabe des Rundfunkrats ist es, da gibt es auch einen Paragraphen dafür, den Intendanten darüber zu unterrichten, dass hier ein Fehler vorlag, und er muss dann eigentlich dafür sorgen, dass der Fehler beseitigt wird und dass nicht weiter so gehandhabt wird, wie der Fehler halt war. Ich sage das jetzt mal mit meinen Worten. Ich weiß auch jetzt nicht den Paragraphen. Genau, und das soll wohl auch passiert sein, aber trotzdem hat der Intendant eben die Sendung nicht wieder hochgeladen oder das Signal gegeben, hochzuladen.
Interessanterweise, Sie haben es mir im Vorgespräch gesagt, dass morgen, also wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, wahrscheinlich vorige Woche, aber jetzt in dieser Zeit, es noch mal irgendeine Instanz innerhalb dieses Funkhauses gibt, das sich damit beschäftigt, also fast ein Jahr später.
Ja, seit der Zeit war die Redaktion halt eigentlich sogar blockiert. Also man hatte dort zumindest keine Lust mehr, aber man wollte es auch nicht wagen, nochmal einen impfkritischen Beitrag zu erstellen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, also müssten Sie damit rechnen, dass es dann wieder versinkt. Zum anderen ist natürlich der Rechercheaufwand extrem hoch gewesen. Und wenn Sie wieder einen Beitrag machen, machen Sie es natürlich genauso gründlich. Und also ob man sich das nochmal antut, so viel Arbeitszeit auch zu investieren. Man muss ja auch davon ausgehen, dass einige Mitarbeiter freie Mitarbeiter sind, die das vielleicht dann am Ende gar nicht entlohnt bekommen, den höheren Aufwand. Also sie haben sich jetzt bisher zurückgehalten und haben erstmal solche Sendungen nicht mehr produziert.
Wir hatten also schon ein bisschen den Vergleich mit der Vergangenheit gemacht und ich will die nicht überstrapazieren, aber bei dem Sender, der die Umschau ursprünglich mal produziert hat, da gab es ein Telefon, das hatte eine Leitung zum großen Haus, wie die Journalisten es nannten, also dem Politbüro. Und wenn was nicht passte, wurde angerufen. Haben Sie irgendeinen Anhaltspunkt, dass es auch beim MDR Anrufe gab? Aus der Staatskanzlei, aus dem Gesundheitsministerium, woanders. Dass also politischer Druck ausgeübt wurde, diesen Beitrag wieder rauszunehmen.
Das haben wir keine Anhaltspunkte dazu, aber ich denke mal, die Situation in den Sendern ist so, dass es gar nicht dazu braucht. Die sind sowas von Gehorsam, im Voreilen Gehorsam, und da kommt überhaupt nichts mehr Kritisches eigentlich bei den meisten Journalisten jedenfalls mehr über den Sendern. Das heißt, die haben die Schere schon selber im Kopf, und das haben wir auch in dem Artikel mitgeschrieben, dass das halt bei der Redaktion jetzt dann auch ein Auslöser war, dass sie halt sich nicht mehr getraut haben, impfkritische Beiträge weiter zu produzieren.
Ich glaube, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, es sind beim MDR, jedenfalls im Vergleich zu anderen ARD-Sendern, öfter mal Beiträge gelaufen, die, ich würde sagen, eine gewisse leise Kritik an der Corona-Politik oder an der Impfung geäußert haben. Ich hatte manchmal so den Eindruck, der MDR darf das, weil sein Publikum, gerade zum Beispiel in Sachsen, besonders kritisch ist. Aber vielleicht irre ich mich da einfach. Gab es beim MDR tatsächlich den Ansatz, etwas weiter zu gehen als die übrigen öffentlich-rechtlichen Programme? Und ist dieser Ansatz damit abgeschnitten worden?
Also es gab schon früher impfkritische Sendungen beim MDR. Vor allem die Redakteurin, die Frau Tschichy, die hat schon vorher impfkritische Beiträge gesendet. Unter anderem ging es da in einem Beitrag um die Behauptung von Peter Doschi über die Impfnebenwirkungen, dass die mehr sind, als eigentlich zugegeben wird. Und im Vorfeld auch schon. Und wie gesagt, sie waren jetzt erstmal blockiert, aber wie gesagt, ich glaube, morgen Abend soll nochmal jetzt eine Sendung kommen. Und man muss auch sagen, die Chefredakteurin ist jetzt nicht mehr da beim MDR, die hat also gewechselt. Die ist also nach oben gefallen, beim Hessischen Rundfunk jetzt Programmdirektorin. Kann man sich hier mal denken, warum. Ja, und jetzt denke ich mal, sie werden wieder impfkritische Beiträge oder andere kritische Beiträge wieder produzieren, weil sie auch sehen, dass viele Leute dahinter standen. Und man muss auch sagen, dass der WDR ja einen ähnlichen Beitrag gesendet hat und dieser Beitrag ist sehr gelobt worden und ist überhaupt nicht wieder depubliziert worden, obwohl der Inhalt genau das gleiche war. Und dabei hat sich der MDR auch noch blamiert, also der juristische Direktor hat also den WDR gewarnt, was sie da für einen Beitrag senden, und der WDR war unbeeindruckt von dieser Warnung und hat einfach diesen Beitrag gesendet.
Jetzt wissen wir, wie man in der ARD von der Chefredakteurin zur Fernsehdirektorin befördert wird, wenn man es darauf anlegt. Sie haben dann an irgendeinem Punkt gesagt, jetzt wollen wir mal uns nicht nur als Zuschauer, als kritische Zuschauer oder als Aufstehengruppe mit den Medien beschäftigen, sondern näher in den Journalismus, ich sag mal, reinriechen. Sie dann in Kontakt geraten mit Professor Michael Mayen, auch ein Mann, der, glaube ich, über Kontaktschuld eine Menge erzählen könnte. Was haben Sie da gemacht? Wie war diese Zusammenarbeit?
Ja, wir sind über ein Positionspapier, was wir mal geschrieben haben, und über Pressemitteilungen, die damals von der Gruppe Aufstehen verfasst wurden, mit ihm in Kontakt gekommen. Und ja, wir haben dann immer mehr Lust gefunden am Schreiben und haben praktisch dann seine Freie Medienakademie besucht und haben dort den Journalismuskurs, zwei Kurse bei ihm belegt. Und ja, seitdem fühlen wir uns auch sicherer, um selbst journalistisch tätig zu sein.
Empfehlen Sie das auch anderen, durchaus mal zu sagen, wenn ihr auch kritisch Medien, es sind ja nicht nur öffentlich-rechtliche Medien, die man kritisch beäugen muss, wenn ihr da mal genauer hinschauen wollt, dann beschäftigt ihr euch auch mal mit dem Handwerkszeug?
Auf jeden Fall. Also, weil, also was wir uns selbst am Anfang erarbeitet haben, eben erstmal zu gucken, was steht denn überhaupt im Medienstaatsvertrag, was sind denn die Anforderungen, was muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich tun, was wird von ihm erwartet, und dann kann man ja erst vergleichen, also was wir sehen und was wir hören und warum wir uns nicht wohlfühlen. Also man sollte sich da schon mit den Hintergründen befassen, bevor man auch erstmal so anlasslos meckert. Dann kann man erst eigentlich also tiefgründiger kritisieren, auch wirklich kritisieren. Also ohne den Hintergrund ist das ja eigentlich nicht möglich.
Mhm. Sie hatten schon gesagt, am Anfang 2019, da sind Sie so mit ein bisschen Illusionen vielleicht auch in diese, ich würde es durchaus Arbeit nennen, gegangen, haben überlegt, wie kann man diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu dem machen, was er ja eigentlich sein sollte, was sein Anspruch ist. Also ein Dienstleister für die Allgemeinheit mit dem Mittel, mit dem Handwerkszeug des Journalismus. Und Sie haben es auch schon angedeutet, indem Sie sagten, da ist eigentlich nichts mehr reformierbar. Es gibt ja in der kritischen Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk durchaus diese beiden Positionen. Die einen sagen, wir müssen uns die Funkhäuser zurückholen, wenn man will, so will. Wir müssen die Journalisten an ihre Arbeit erinnern. Und die anderen, die sagen, nee, dieses System muss eigentlich weg oder kann nicht mehr gerettet werden. Würden Sie sich einem dieser beiden Pole zuordnen oder haben Sie dann doch eine Position in der Mitte?
Also wir haben angefangen und gesagt, es ist reformierbar, aber was jetzt in den Corona-Zeiten geschehen ist, sind wir mittlerweile der Meinung, ja, es ist nicht mehr reformierbar. Was da gelaufen ist, ist ja nur noch Propaganda. Und wir haben halt gesehen, dass das Problem, es sind auch Probleme, sind die Journalisten, aber es sind halt die Strukturen. Und alles, was jetzt angedacht wird, ist eigentlich nur ein Herumdoktern am System, was eigentlich an den Grundlagen überhaupt nicht rüttelt. Deshalb haben wir auch eine eigene Vision entwickelt, und das ist eine öffentlich-rechtliche Medienplattform. Die Plattformdiskussion ist ja schon eine zeitweise jetzt geführt worden, unter anderem auch von der Frau Professor Wille. Die vorhergehende Intendantin von MDR hat das vorgeschlagen. Und der Michael Mayen hat dazu was veröffentlicht, die BBC wollte das machen. Und wir stellen uns das halt so vor, dass jetzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk abgewickelt werden muss und neu gegründet werden muss, so wie das zu DDR-Zeiten mit den Instituten war. Und dann werden neue Strukturen aufgebaut. Und was wir auch gesagt haben, die Journalisten, also gute Journalisten, könnten wir übernehmen, aber die sind so weit weg vom täglichen Leben der meisten Leute, sodass wir wirklich Leute brauchen, die aus dem vom Bürger her Bürgerjournalisten wären und die dort in dieses System reinwachsen, damit wir auch wieder eine breitere Berichterstattung bekommen. Und ein Mittel dazu wäre unserer Meinung nach so eine öffentlich-rechtliche Medienplattform. Diese Medienplattform stellen wir uns so vor, dass die von öffentlich-rechtlichen Sendern betreut wird, also technisch und organisatorisch. Und in dieser Medienplattform sind verschiedene Elemente eingebunden, die man tagtäglich eigentlich braucht. Also normal die TV-Angebote können dort gestreamt werden, aber gleichzeitig können die Menschen oder Bürger selbst Beiträge dann dort hochladen. Das heißt also, Paragraph 5 vom Grundgesetz, Meinungsfreiheit, kann also jeder dann im Wort und Bild dort auf dieser Plattform selbst machen. Und wir hätten damit auch eine Rückkopplung, so ähnlich wie das jetzt bei den Plattformen YouTube zum Beispiel ist, also dass wir uns dann vorstellen, dass jeder Beitrag dort sofort von den Zuschauern bewertet werden kann, positiv, negativ, und dass man sich dann halt darüber Ranglisten aufbauen kann, wo man halt sieht, diese Beiträge werden von vielen geschaut. Das schaue ich mir auch mal an, wenn ich mal mich in ein neues Thema einarbeiten will oder so, dass man da eine Handhabe bekommt. Wir können dort das E-Mail-Programm kann dort implementiert werden in die Plattform. Es können die Postfunktionen implementiert werden. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, und im Endausbau kann man vorstellen, dass man sogar mit Parteien und Behörden oder Vereinen dort mit kommunizieren kann, und das mit einem Zugang. Und das Vorteil wäre dann, weil bei den Plattformen ist man ja nicht mehr eigener Herr seiner Daten, und wenn das eine öffentlich-rechtliche Plattform ist, müsste halt die rechtliche Gestaltung so sein, dass die Nutzer weiterhin als Eigentümer ihrer Daten zur Verfügung stehen, die nicht für private Werbeaktionen oder sonst was missbraucht werden.
Also könnte man sagen, Ihre Vision ist ein öffentlich-rechtliches System, in dem es schon einen gewissen professionellen journalistischen Anteil gibt, der aber eigentlich basisdemokratisch als Bürgerrundfunk betrieben wird.
Ja, als Bürgerrundfunk dann, ja. Und wie gesagt, die Bürger können selber dann mitmachen, können selber Beiträge mit hochladen und können die Beiträge bewerten.
Sie hatten, glaube ich, habe ich in einem anderen Interview so rausgehört, Kontakt auch mit einer Gruppe von kritischen Journalisten, die es auch in den öffentlich-rechtlichen Medien gibt. Wie ist da Ihr Eindruck? Gibt es diese guten Leute, die man dann übernehmen kann? Ich sage es jetzt mal etwas salopp. Gibt es die tatsächlich? Ist das eine verschwindend geringe Minderheit? Sind die aktiv?
Also die gibt es auf jeden Fall. Und ich denke eigentlich nicht, dass es eine verschwindende Minderheit ist. Sicher ist es noch eine Minderheit, aber vielleicht kommen auch viele gar nicht aus der Deckung. Also die wir kennengelernt haben, ja, auf einem Treffen von solchen kritischen Mitarbeitern von öffentlich-rechtlichen Anstalten, die kamen aus dem technischen Bereich, aus dem journalistischen Bereich, aus allen Bereichen, und die haben einheitlich gesagt, also sie würden sich in ihrem Sender niemals zu erkennen geben. Sie bleiben also nur im geschützten Raum, gehen sie auch aus sich heraus und sagen, wo ihnen der Schuh drückt. Da gibt es eine Plattform, die heißt Meinungsvielfalt Jetzt. Dort sind eine Reihe von solchen Statements von solchen Mitarbeitern veröffentlicht, und die meisten davon sind anonym veröffentlicht, weil die Menschen natürlich nicht erkannt werden wollen. Also die gibt es auf jeden Fall. Und ich denke, das hat auch eine gewisse Sogwirkung. Also wenn da erstmal eine Gruppe entsteht oder kenntlich wird, bei der man sieht, die wollen wieder ihren guten Journalismus machen, die ziehen auch andere nach dann. Also wenn sich das Umfeld ändert, kommen auch viele nach. Da gibt es bestimmt viele, die jetzt sich verstellen, einfach nur um halt ihren Beruf zu behalten, ihre Arbeit zu behalten.
Diese Seite, die Sie angesprochen haben, da ist ja auch ein Manifest veröffentlicht worden für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo die Autoren, auch nur wenige davon, haben sich namentlich zu erkennen gegeben, im Grunde eine Rückkehr zum Ideal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks fordern. Also sie verlangen das, was der Anspruch dieser Sender ist. Und trotzdem ist dieses Manifest von Seiten der öffentlich-rechtlichen Führungsebenen mit einer Kälte und einer Ablehnung quittiert worden, wo ich dann schon dachte, also erkennt ihr es nicht mehr? Also das ist ja sozusagen das Angebot aus den eigenen Reihen. Ja. Das sind ja keine Feinde, die da reden. Ich weiß nicht, wie Sie damals diese Reaktionen empfunden haben.
Ja, wir sind ja, gehören ja zu den Erstunterzeichnern des Manifests. Und für uns war das, ja, eigentlich war es zu erwarten, weil die Sendeanstalten denken ja, sie machen was Gutes und was Richtiges. Also die denken ja mit ihrem Haltungsjournalismus und mit ihrem Erklären der Politik, machen sie das, was richtig ist. Und sie merken gar nicht mehr, dass eigentlich im Medienstaatsvertrag ganz andere Sachen und von journalistischen Standards her ganz andere Sachen von ihnen verlangt werden. Mhm. Und was ich noch ergänzen wollte, ist eben, also wir stehen nicht auf der einen Seite oder anderen Seite, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen wollen oder nicht, sondern wir sagen, das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das wollen wir auf jeden Fall erhalten, weil das ist was ganz Wertvolles, was auch, also nicht mehr viele Länder haben. Frankreich zum Beispiel hat zuletzt jetzt auf Steuerfinanzierung umgesetzt. Das wollen wir für Deutschland erhalten, aber wir wollen die Sendeanstalten abwickeln, weil die Sendeanstalten sind dermaßen verkrustet in ihrem System und in ihren Strukturen und also in ihrer Geldverschwendung. Das kann man nicht einfach mal so ein bisschen reformieren.
Also das heißt, das, was ja auch, ich sag mal, umstritten ist, die Rundfunkgebühr, die stellen Sie jetzt nicht in Frage. Ich hatte den Eindruck, darauf spielten Sie an.
Also wir stellen die nicht, also so wie sie ist, kann sie nicht bleiben, die ist viel zu hoch. Also die muss natürlich niedriger werden. In welche Höhe die dann kommt, hängt davon ab, was die Sendeanstalten dann noch leisten müssen. Und das ist die öffentliche Diskussion, die wir eigentlich brauchen. Also wenn wir unsere Medienplattformen konzipieren, müssen wir ja überlegen, welchen Anteil senden die oder welchen Anteil des Programms machen die öffentlich-rechtlichen Sender noch. Ist es nur Bildung, Kultur und Information, aber nicht mehr Unterhaltung? Und Sport zum Beispiel, spaltet man das ab und macht das extra als Bezahlfernsehen und bezahlt nur noch die Rundfunkgebühren für den geringen Teil, kann man sie entsprechend senken. Aber das ist eben eine Diskussion, eine demokratische Diskussion, die erstmal geführt werden muss. Welchen Umfang wollen wir?
Wie ist das eigentlich, wenn Sie zu den Sitzungen dieses Rundfunkrates gehen, alle 2 Monate? Guckt man sie da schon an und sagt, jetzt kommen die wieder? Oder haben sie sich vielleicht auch ein bisschen Respekt sogar bei diesen Leuten erarbeitet?
Also bis jetzt haben sie uns einfach noch ignoriert, weil man muss wissen, das ist ein Riesenraum, da sitzen 50 Rundfunkratsmitglieder und dann sitzt da noch eine ganze Riege von Offiziellen, die im MDR arbeiten, und abgeschirmt ist dann sind 2 Reihen Zuschauer, wo vielleicht maximal 10, 12 Leute sitzen. Und ja, wir waren, nachdem wir den Artikel in der Berliner Zeitung veröffentlicht haben, waren wir bei der letzten Rundfunkratssitzung nicht, weil wir krank waren. Wir wissen noch nicht, wie die dann reagieren. Man muss aber sagen, dass wir zu einzelnen Mitgliedern im Rundfunkrat durchaus Kontakt haben und mit denen sprechen. Also es gibt da auch vernünftige Leute.
Das ist zumindest ein Hoffnungsschimmer.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Wir haben diese Medienplattform, diese öffentlich-rechtliche Medienplattform angesprochen, die wurde ja im Internet dann installiert werden. Und jetzt haben wir Entwicklungen im Internet, die manche Leute als Zensur betrachten. Es wird viel gelöscht. Das Neueste ist jetzt die Umsetzung des Digital Service Acts auf EU-Ebene in den einzelnen Mitgliedstaaten. Kampf gegen Desinformation ist da immer das Schlagwort, was da drüber steht. Trusted Flagger ist jetzt die neueste Entwicklung in Deutschland. Also irgendwelche wie auch immer zertifizierten Organisationen, die angeben können, was unterhalb der Strafbarkeitsgrenze vielleicht mal ganz genau betrachtet werden muss, wie dieser Beitrag. Wie empfinden Sie diese Entwicklung der Meinungs- und letztlich Pressefreiheit in Deutschland, unabhängig von den öffentlich-rechtlichen Sendern?
Ja, da kann man nicht mehr von Meinungs- und Pressefreiheit reden. Das wird ja geschickt gemacht, dass das nicht vom Staat ausgeht, sondern dass NGOs dafür bezahlt werden, Und wir haben ja in dem MDR-Beitrag auch gehört, dass eine Programmbeschwerde vom Volksverpetzer kam. Das ist ja so ein typischer NGO, der dann halt für den Staat, der sich offiziell nicht darum kümmert, aber trotzdem halt dann halt einschreitet, dessen Aufgabe das halt ist, Leute dann zu diskreditieren, wenn da Beiträge gesendet werden, die noch nicht ins offizielle Narrativ passen.
Ich weiß nicht, wie Sie im Internet unterwegs sind, vielleicht auch bei Facebook oder bei anderen Medien. Sind Sie doch selber schon mal gelöscht worden?
Ja, also die amerikanischen Plattformen lehnen wir ab, also sind wir nicht drauf, das tun wir uns nicht an. Das Einzige, was wir halt nutzen, sind halt Telegram-Kanäle und halt normales Internet, wo man alternative Medien wie Auf1 oder Kontrafunk konsumieren kann.
Und wie wichtig sind Ihnen diese alternativen Medien? Natürlich wichtig, sonst würden Sie sie ja nicht konsumieren. Aber haben Sie doch den Eindruck, dass alternative Medien, auch wenn sie natürlich viel kleiner sind und viel weniger Geld haben als zum Beispiel der MDR, doch punktuell etwas beitragen können, dass, ich sag's mal etwas brutal, dass die Propaganda nicht mehr alleine steht?
Auf jeden Fall. Also das ist einfach notwendig, dadurch, dass eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer enger wurde in seinem Meinungskorridor und in dem, was diskutiert werden konnte, war es eigentlich folgerichtig, dass sich alternative Medien gebildet haben, um das weiter zu diskutieren oder überhaupt im Gespräch zu halten, was in den Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr besprochen wird. Und von daher, wenn man umfassend informiert sein will, braucht man beides. Also muss man sowohl die Öffentlich-Rechtlichen als auch die alternativen Medien sehen. Uns fällt es zunehmend schwer, die Öffentlich-Rechtlichen zu konsumieren, aber wir versuchen es doch immer wieder, weil, also man muss ja auch mal wissen, worüber, das ist ja die Definitionsmacht der öffentlich-rechtlichen Medien, über die auch Professor Mayen immer spricht, man muss ja wissen, was eigentlich die veröffentlichte Meinung ist.
Gab es da eigentlich so einen Punkt, ein Ereignis, wo Sie gesagt haben, ja spätestens 2019 muss es ja gewesen sein, ich bin mir nicht mehr so sicher, was die mir da berichten, oder waren Sie einfach immer kritisch?
Naja, wir waren sicher schon immer kritisch. Ich meine, wir sind ja in Leipzig 1989 nicht umsonst auf die Straße gegangen. Und über die Jahre dann schien es ja erstmal alles ganz gut zu laufen. Aber Mitte der 2010er wurde deutlich, dass die Berichterstattung einseitig wird. Also es fehlte irgendwie was. Und von da an sind wir dann immer kritischer geworden. Und richtig abgeschaltet haben wir in der Corona-Zeit, als wir praktisch jeden Abend uns anhören mussten, dass wir unsere Hände waschen sollen. Das war uns dann zu viel. Also da fühlten wir uns auch intellektuell irgendwie ja abserviert. Also das ging nicht mehr, da mussten wir abschalten.
Haben Sie auch selbst eine Erfahrung mit dieser Kontaktschuld irgendwie gemacht, dass man Ihnen gesagt hat, also ja, was Sie sagen, ist ja vielleicht nicht falsch, aber schlechter Umgang.
Ja, das so bitter es ist in der eigenen Familie.
Ich glaube, das geht sehr, sehr vielen, auch unserer Zuschauer so. Nichtsdestotrotz ist es sicher ein besonders schlimmer emotionaler Moment, wenn man das so erfährt. Aber bevor wir zum Abschluss kommen, Sie wollten noch etwas sagen zu der Thematik, wie diese Impfverschmutzung stattfindet, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, da muss ich mal an meine Frau weiterleiten, die ist Biotechnologin, die kann das besser erklären als ich.
Also wie bedeutend das eigentlich ist, darüber zu berichten, dass die Impfstoffe mit DNA verunreinigt sind. Zum einen gibt es einen Grenzwert, der ist festgelegt mit 10 Nanogramm pro Impfstoffdosis Fremd-DNA, die da drin sein darf. Und wenn ein Grenzwert besteht und man findet um bis zu 300-fach mehr Konzentrationen dort drin, dann ist da auf jeden Fall schon mal was falsch. Da ist was nicht in Ordnung und da muss man nachgehen. Und die andere Sache ist die, dass diese DNA-Verunreinigung ja erstmal also es gab ja zwei Produktionsprozesse, im ersten Produktionsprozess nicht aufgetreten ist, produktionsbedingt. Mit dem zweiten Prozess, der eingeführt wurde, hat man aber praktisch DNA als Matrize in den Prozess gebracht, sodass dann daraus die RNA, die dann als Wirkstoff in die Impfung gebracht wurde, gebildet werden konnte. Und von dieser Matrize bleiben praktisch Reste übrig, die dann bei der Aufreinigung des Produktes nicht rausgenommen werden können aus der, ich sag mal, Produktionsbrühe. Und das ist die Verschmutzung, die da auftritt. Das ist eigentlich völlig, also jeder Biotechnologe versteht das, dass das vorkommen kann. Und man müsste jetzt eigentlich diesen Produktionsprozess verbessern, dass die Aufreinigung, die Filtration besser wird, dass weniger DNA oder gar keine aus dem Prozess dann in den Impfstoff reinkommt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, die beiden, die in dem Beitrag genannt wurden, die gesagt haben, die DNA macht ja nichts, das kommt in anderen Impfstoffen auch vor. In anderen Impfstoffen wird praktisch das injiziert, der Stoff, und der Impfstoff, der Wirkstoff, und der wird dann nicht über Lipid-Nanopartikel erst in Zellen des Körpers transportiert. Bei dem mRNA-Impfstoff, dem neuen, ist es ja so, dass der Wirkstoff in Lipid-Nanopartikel gepackt ist und die Lipid-Nanopartikel sind dazu da, den bis in die Körperzellen zu transportieren. Und wenn jetzt in den Lipid-Nanopartikeln auch die Fremd-DNA mit drin ist, dann wird die also mit in die Körperzellen transportiert, was bei den normalen Impfstoffen nicht passieren würde. Und was dann die Fremd-DNA in den Zellen macht, das ist noch gar nicht bis zu Ende untersucht. Also man vermutet, dass dadurch Krebs Erkrankungen entstehen können, aber auch viele andere Erkrankungen. Und der nächste Schritt ist, es kann passieren, dass die, wenn die einmal in der Zelle ist, die auch in den Zellkern kommen kann und dann das Genom verändert. Und das wäre also wirklich die krasseste Wirkung. Aber man weiß es nicht, man muss es untersuchen und dafür war der Beitrag da, der Fernsehbeitrag. Und deswegen ist es umso wichtiger, also sowas zu veröffentlichen.
Ein Beitrag, den wir nicht mehr sehen können, jedenfalls nicht im MDR, aber wir können drüber reden. Und als ich Ihnen eben so zugehört habe, da dachte ich mir, der MDR hätte Sie doch mal fragen können, ob Sie diesen Beitrag bewerten. Haben wir aber natürlich nicht gemacht. Nee. Umso besser, dass Sie es uns erzählt haben. Ich glaube, ein Thema, das uns noch eine Weile beschäftigen wird. Ja, ich glaube es nicht, ich fürchte es. Vor allem, weil all die Folgen, die wir aus der Corona-Zeit heute noch zu spüren haben, ja, die sind noch lange nicht vorbei. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich, dass Sie hier waren, für ein hochspannendes Gespräch, das aber am Ende mir auch ein bisschen Hoffnung gemacht hat, weil man doch sieht, es gibt sie, die kleinen Nischen, in denen Journalisten immer noch versuchen, ihre Arbeit zu machen, selbst beim MDR und natürlich vor allem bei uns, bei auf 1. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren.